Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Maria Elmenreich. Läuft. Mit dieser Silbe ist eigentlich alles gesagt. Insbesondere mundfaule Zeitgenossen machen damit klar, kein Problem in sich, Daumen hoch, die Sache läuft. Gleich zwei Themen in unserer Sendung tragen das Wort läuft im Titel. Ein Theaterabend des Rambazamba-Ensemble, inszeniert von Leander Hausmann. Und eine Ausstellung im Museum Europäischer Kulturen in Berlin. Der genaue Titel läuft, die Ausstellung zur Menstruation. Später mehr dazu. Erstmal soll es um Kultur und Politik gehen. Am Sonntag wird in Hessen und Bayern gewählt. Der Wahlkampf klingt also allmählich aus. Und in beiden Bundesländern ging es in den vergangenen Wochen am lautesten zu bei den Themen Zuwanderung und Klimawandel, Wohnungsmarkt, Energieversorgung, Politikverdrossenheit, Bildung und soziale Gerechtigkeit. Und das Thema Kultur? Zu schön, zu unbedeutend, zu nebensächlich für den Auftritt im Bierzelt oder auf dem Marktplatz. Kultur ist Ländersache, aber wie präsent ist die Kulturpolitik im Länderwahlkampf? Wir wollen uns erkundigen bei unseren Landeskorrespondenten. Wir sind also verabredet mit Ludger Fittkau in Hessen und mit Tobias Krone in Bayern. Beginnen wir im schwarz-grünen Hessen, wo seit 2014 diese Farbkombination in der Regierungsverantwortung steht, womöglich auch noch weiterhin stehen wird. Ludger, die großen Themen sind wie gesagt andere, deshalb meine erste Frage, findet man die Kultur in den Wahlprogrammen wenigstens im Kleingedruckten?
Nicht nur im Kleingedruckten, Maja, durchaus an sichtbarer Stelle, wenn man lesen will, beispielsweise die Documenta, da haben wir auch ein Thema, das bundespolitische Bedeutung oder sogar internationale hatte nach dem Skandal im vergangenen Jahr. Und das findet sich in den Programmen der drei Parteien, die wahrscheinlich die Regierungsverantwortung unter sich ausmachen werden, CDU, SPD und Grüne. CDU, da sieht es so aus, dass sie die Regierung anführen kann und sie hat sich relativ umfassend zu Documenta geäußert und hat gesagt, diese Ausstellung muss weitergehen, sie soll weitergehen, aber dafür muss sie sich ändern. Sie muss Krisen- und Beschwerdemanagement fest werden. Die antisemitischen und diskriminierenden Inhalte, die es dort gab, dafür darf es künftig keinen Raum geben, so die CDU. Die Aufarbeitung hätte höchste Priorität, wird geschrieben, und auch über die Documenta hinaus soll es mehr Präsenz der Welt Kunstausstellung in Kassel geben, beispielsweise durch ein eigenständiges Documenta-Museum. Das wird von der CDU dort gefordert. Die SPD geht nicht so weit, aber auch sie will eine Aufarbeitung, genauso wie die Grünen. Die AfD erwähnt die Documenta in ihrem Programm nicht.
Stichwort Documenta. Damit ist ja Angela Dorn, die hessische Kulturministerin, ganz schön in den Schlagzeilen gewesen, obwohl ja normalerweise das Schicksal von Kulturministerinnen und Kulturministern in den Ländern so ist, dass sie über die Ländergrenzen hinweg nicht wirklich so bekannt sind. Aber Angela Dorn eben, wie gesagt, mit der Documenta und ihren Reaktionen auf die Antisemitismusvorwürfe ja mit so manch einer Negativschlagzeile beschäftigt. Tut man ihr jetzt Unrecht, wenn man sie und ihre Leistungen im Amt zu sehr nur darauf reduziert?
Man kann das nicht darauf reduzieren. Sie war Kunst- und Wissenschaftsministerin und sie hat es natürlich in diesen beiden Rollen sehr schwer gehabt. Die Pandemie, das waren ja nicht nur geschlossene Kultureinrichtungen, sondern auch geschlossene Universitäten. Da musste sie mit kämpfen. Ich habe sie erlebt bei Veranstaltungen quasi mit 30 Leuten und Maske, wo sie gut zugesprochen hat, den Kulturschaffenden, haltet durch, werdet unterstützt. Sie hat jetzt auch noch einen Masterplan versprochen, kurz vor der Wahl, dass man auf dem Land auch die Strukturen, die wegbrechen, unterstützen kann. Die kleinen Kinos, die natürlich zumachen mussten oder die jetzt auch das Publikum nicht mehr kriegen, weil die Leute auf Streaming-Dienste umgestiegen sind während der Pandemie. Also da man muss sagen, sie hat es schwer gehabt, aber sie hat natürlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei der Documenta auch sehr spät reagiert. Sie hat den Skandal nicht früh genug antizipiert. Sie hat sich dann gekümmert natürlich, hat sich auch positioniert, aber auch da kann man ihr wie Claudia Roth vielleicht von der Bundesebene vorwerfen, sie hat zu spät reagiert. Das wird sicher bleiben als ein Kritikpunkt ihrer Amtsführung in dem Bereich.
Claudia Roth ist ja auch für die Arolsen Archives verantwortlich im Norden von Hessen in Bad Arolsen. Das ist das weltweit größte Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Da gab es viele Personalquerelen, immer noch nicht gelöst. Aber wie gesagt, das ist Ländersache, bringt mich trotzdem, oder beziehungsweise Bundessache, führt mich aber trotzdem zu der Frage nach dem Thema Gedenkkultur und Gedenkstätten. Kam das jetzt zur Sprache im Wahlkampf?
Ja, da gab es eine Veranstaltung, die von den Trägern der hessischen Gedenkstätten organisiert war und auch sehr, sehr engagierte Diskussion. Die CDU greift das auch auf, indem sie sagt, Masterplan, das Stichwort, das fällt häufiger im Zusammenhang mit Kultur, umfassender Masterplan, Erinnerungskultur soll geschaffen werden und die Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus und zur Geschichte der DDR sowie die Orte der Demokratiegeschichte, Paulskirche beispielsweise, die sollen in einen solchen Plan gebracht werden, in einem sogenannten Drei-Säulen-Modell soll einfach da eine Struktur rein. Das gibt es bisher nicht, obwohl es bedeutende Gedenkstätten gibt, beispielsweise die Euthanasie-Gedenkstätte Hadamar. Das ist ein schlimmer Ort, wo 15.000 Menschen umgebracht worden im Rahmen der Euthanasie-Aktion. Das soll alles in diesen Plan kommen.
Und ansonsten Frankfurt ohnehin als Metropolregion immer im Fokus, zieht die größte Aufmerksamkeit auf sich?
Ja, und zwar geht es um die städtischen Bühnen. Da haben alle drei Parteien, die AfD äußert sich dazu auch nicht, aber alle drei Parteien gesagt, wir wollen tatsächlich nach der Wahl mit der Stadt Frankfurt über die Zukunft der städtischen Bühnen reden. Da hat die Stadt ja gesagt, sie möchte, dass das Land das mitfinanziert, diese mindestens 1,3 Milliarden, die der Bühnenneubau kosten wird, das soll bis zum Jahresende entschieden werden. Da wollen die Parteien, die die Regierung wahrscheinlich stellen, jetzt mit der Stadt Frankfurt reden. Das wird interessant, gerade in den nächsten Wochen bis Weihnachten soll das alles dann geschehen, ja, wie das ausgeht mit den städtischen Bühnen in Frankfurt am Main.
Kultur in und über Hessen hinaus. Ludger Fittgau war das, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Hessen. Danke für diese Beobachtung und Einschätzung. Wir schalten gleich weiter nach München zu Tobias Krone, der als Landeskorrespondent für den Deutschlandfunk aus Bayern berichtet. Der Thron im Freistaat, so ist es seit 1957, der gehört der CSU, derzeit namentlich Markus Söder. Und keine Zweifel, dass er im Amt als Ministerpräsident bleiben wird. Aber die Umfragen zeigen auch, die AfD ist stärker geworden. Auch die mitregierenden Freien Wähler können zugehörigen oder gehörigen Zuspruch verzeichnen, so rum. Nun scheut Ihr Chef Hubert Aiwanger nicht vor rechtspopulistischer Rhetorik zurück, Tobias. Diese Verschiebung nach rechts, kann man die auch in der Kulturpolitik allgemein beobachten?
Also jetzt grundsätzlich inhaltlich gibt es keine Kulturkämpfe groß auf Landesebene, die man berichten könnte, wie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo sich die AfD ja schon ein bisschen engagiert, Inszenierungen zum Beispiel zu skandalisieren. Es gibt keinerlei Störungen oder dergleichen. Aber im Kleinen kann man bei der Kulturpolitik des CSU-geführten Ministeriums, denke ich, schon Tendenzen beobachten, die so eine Weltoffenheit zumindest sehr stark eingrenzen. Da beklagen sich zum Beispiel die großen Kunstvereine, dass sie seit einigen Jahren nur Förderungen für Ausstellungen oder Künstlerresidenzen bekommen, wenn sie so eine deutliche Mindestquote an irgendwie mit Bayern verbundenen Kunstschaffenden einladen, also so eine Heimatquote. Ein anderes traditionelles Manko ist auch die freie Szene in den Großstädten, also Theater- und Tanzgruppen vor allen Dingen, die weder an staatlichen oder städtischen Theatern produzieren. Die wird vom Freistaat so gut wie nicht gefördert. Da hat Corona so ein bisschen was gebracht. Immerhin 3 Millionen gab es vergangenes und auch dieses Jahr jeweils als Förderung. Das soll auch weitergehen. Aber zum Vergleich, in NRW gibt es 12,5 Millionen Förderung pro Jahr für die freie Szene. Kann man sehen, ja, die Staatsregierung sagt, ihr könnt schon gern radikales Theater machen und Experimente, aber dann halt möglichst ohne Unterstützung des Freistaats. Das würden Grüne und SPD ändern. Tja, wenn sie denn könnten, aber ihre Machtoptionen sehen ja gerade schlecht aus.
Und dabei steht es in der Verfassung des Freistaates, dass Bayern ein Kulturstaat sei. Wenn wir jetzt mal auf die zu Ende gehende Legislatur zurückblicken, ist die Staatsregierung dieser Eigenbeschreibung denn dieses Mal als Kulturstaat gerecht geworden?
Also das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem. Es gibt wirklich gar nicht so viel Großes zu erzählen aus dem großen Bayern, außer natürlich die Corona-Zeit, wo Bayern bei seinen Theatern und Museen sehr rigide vorgegangen ist. Das gab dann auch mal starken Unmut von Seiten der Intendanten. Da war ja so ein bisschen fast schon diese Redensart, ja, wenn wir jetzt hier zur Oper einen Schweinsbraten reichen würden, dann dürften wir wieder vor Publikum spielen. Also hier in Bayern war die Kultur sicherlich auf den hintersten Prioritätsrängen, hinter Gastronomie und Fußball-EM. Und ich glaube, das ist auch sinnbildlich für das Ansehen der Kultur bei diesen beiden Parteien.
Apropos klassische Musik. Die Musik spielt ja in Bayern nicht zuletzt in München mit seinen beiden Spitzenorchestern, Philharmoniker und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Aber was die Konzertsäle in der Stadt angeht, auch hier immer ein kulturpolitisches Großthema, da nimmt München eigentlich keine internationale Spitzenposition ein, oder?
Ja, also die Stadt selbst, die ja grün-rot regiert ist, die saniert ja gerade ihren Konzertsaal, den Gasteig, oder möchte ihn sanieren. Das dauert noch ein bisschen. Der Freistaat wollte ja eigentlich auch noch einen eigenen bauen für das BR-Orchester. So ein architektonisch, wie ich finde, eigenwilliger Bau im Werksviertel am Ostbahnhof. Aber da hat sich die Politik in den letzten 5 Jahren ausgesprochen zurückgehalten, auch weil natürlich wegen Corona die Finanzen stark eingebrochen sind. Und so ein Konzertsaal wird mittlerweile auf 1 Milliarde geschätzt. Das wird jetzt erstmal einer Denkpause unterzogen, wie es Minister Blume gesagt hat. Denn gleichzeitig stehen natürlich kostenintensive Sanierungen anderer Häuser an. Residenztheater, Oper Nürnberg, Nationaltheater München, Musikhochschule München. Und da ist natürlich klar, für so einen Neubau ist vielleicht gerade nicht die richtige Zeit.
Deutschlandfunk Bayern-Korrespondent Tobias Krone. Wir sprachen über die bayerische Kulturpolitik und die Kultur im bayerischen Wahlkampf. Herzlichen Dank auch für das Gespräch. Dass eine zutiefst private Sache hochpolitisch sein kann, das zeigt sich beim Thema Menstruation. Während man früher vielleicht rote Kreuzchen an den sogenannten Tagen im Kalender machte, sind seit einigen Jahren Menstruations-Apps gang und gäbe. Sie tracken Blutungen und Eisprung, sind also hilfreich für diejenigen, die ihnen ihre intimen Daten anvertrauen. Doch mit der Vertraulichkeit ist es nicht immer weit her. Stichwort mangelnder Datenschutz. Werbetreibende, Versicherungen, Arbeitgeber, auch die Justiz könnte an den sensiblen Daten großes Interesse haben. Schließlich liefern sie Antworten auf die Fragen, wer benötigt Hygieneprodukte, wer ist schwanger oder hat womöglich abgetrieben. Je nach Gesetzeslage, wie im vergangenen Jahr in den USA, eine brandgefährliche Sache. Am Thema Menstruation lässt sich also weitaus mehr ablesen als nur private Geschichten. Das zeigt jetzt auch eine Ausstellung, die heute im Museum Europäischer Kulturen in Berlin eröffnet wird. Läuft, so der Titel. Simone Reber berichtet.
Hinter einem Vorhang aus silbrig glänzendem Lametta befindet sich das Ankleidezimmer. An den pink gestrichenen Wänden hängen Wäschestücke aus weißem Leinen. Das Museum Europäischer Kulturen hat Entwürfe von Brigitta Hochfelden nachschneidern lassen, die erstmals 1907 in dem Buch der Wäsche veröffentlicht wurden, und zwar in dem damals revolutionären Kapitel »Wäsche für besondere Tage«. Besucherinnen und Besucher können jetzt selbst ausprobieren, wie sich die Menstruation vor Erfindung von Tampons oder Binden angefühlt haben mag.
Für mich würde das bedeuten, dass man ununterbrochen weiß, da ist was,
sagt die Kuratorin Jana Wittenzellner, stellvertretende Direktorin am Museum Europäischer Kulturen.
Das ist nicht zu vergleichen mit einer Menstruationstasse oder einem Tampon, die einen nicht merken lassen, wenn man nicht Schmerzen hat, dass da Blut rausläuft. Und mit diesem wüsste man ununterbrochen, da ist was, man würde immer merken, da läuft was. Und diese wattierte Einlage, die würde vermutlich sehr lange nass bleiben, bis die endlich getrocknet ist.
Die anschauliche Ausstellung Läuft lädt ein, dem Thema Menstruation mit Neugier zu begegnen. An einer langen Wand wird die Entwicklung der Hygieneprodukte erzählt. Sie begann erst vor etwa 140 Jahren und wurde begleitet von seltsamen Theorien zur Menstruation.
Es gab einen Edward Clarke, der hat Karriere gemacht mit der Theorie, dass Frauen deswegen nicht studieren sollten, weil das zu viel Energie braucht und sie unfruchtbar werden, wenn sie studieren und menstruieren.
Nur langsam erlaubten Binden oder Tampons und elastische Unterwäsche mehr Bewegungsfreiheit. Mit der selbstklebenden Binde wurde der unbequeme Bindengürtel überflüssig. Die Geschichte endet mit den Boyshorts für Menschen, die menstruieren, sich aber nicht als Frau fühlen. Sprachlich versucht die Ausstellung den Spagat, Transmenschen sichtbar zu machen, ohne Frauen verschwinden zu lassen.
Deswegen sprechen wir da, wo es darum geht, um Menschen, die menstruieren, sich aber nicht als Frauen definieren, sprechen wir eigentlich über Menstruierende, aber auch nicht immer, weil einerseits es natürlich geht darum, eine Sichtbarkeit zu erzeugen, auch für die Leute, und andererseits mir auch viel dran liegt, damit nicht gleichzeitig eine Unsichtbarkeit an anderer Stelle herzustellen, also die Frauengesundheitsbewegung. Mir ist schon auch wichtig zu sagen, oder auch in der Entwicklung der Menstruationsprodukte, da waren ganz viele Frauen beteiligt. Und ich will die auch als Frauen benennen.
Schon 1937 erfand die amerikanische Sängerin Leonard Chalmers die Menstruationstasse, ein kleines Gummigefäß, das das Blut auffängt. Die Tassette konnte sich aber erst Jahrzehnte später durchsetzen. In Deutschland unterstützte die Ärztin und Schwimmerin Judith Esser Ende der 1940er Jahre die Entwicklung der OB-Tampons. Der Verkauf der Produkte war allerdings mit Peinlichkeit und Heimlichkeit verbunden. In Norwegen fuhr ein Bus der Firma Saba durch die Dörfer, um auf diskrete Weise Damenbinden anzubieten. Lange galt die Menstruation als etwas seltsames Leiden.
Was man hier ja beobachten kann, ist einerseits eine bestimmte Frauenrolle, die mit dem Bürgertum einhergeht, und dann auch ein medizinischer Diskurs, der sich ja vor allem im 19. Jahrhundert sehr verstärkt und in den die Menstruation integriert wird. Und dann eigentlich gleich mit so einem Blick auf Pathologie, also was ist daran eigentlich krankhaft, sind Frauen überhaupt gesund, kann ein Mensch ein gesunder Mensch sein, der regelmäßig Blut verliert?
So zahlreich die Mythen, Vorurteile und Theorien sind, mit denen alle Kulturen der Welt die Menstruation begleiten, so gering ist allerdings das echte Wissen.
Zum Beispiel ganz grundlegend, eigentlich weiß man nicht, warum Menschen überhaupt menstruieren. Es gibt ja nur ganz wenige Säugetierarten, die menstruieren. Der Mensch gehört dazu. Es gibt verschiedene Thesen, warum das so ist, aber wissen tut man es eigentlich nicht.
Neben höheren Primaten menstruieren auch Fledermäuse und, nach neuesten Erkenntnissen, die afrikanische Stachelmaus. Sie soll der Wissenschaft jetzt weiterhelfen. Sehr spielerisch informiert die Ausstellung über den Stand der Kenntnis zu einem Thema, das wohl so alt ist wie die Menschheit. Und noch immer so wenig erforscht.
Simone Reber überläuft die Ausstellung zur Menstruation ab heute für ein Jahr zu sehen im Museum Europäischer Kulturen in Berlin. Rambazamba, dieser maximal lautmalerische Name eines Berliner Theaterensembles, kündigt schon an, dass man wohl mit allem und nichts rechnen sollte. Dieser Meinung ist man offensichtlich auch im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Dort wird heute nämlich Rambazamba als das mit Abstand anarchischste Theater Berlins bezeichnet. Vor über 30 Jahren wurde die Truppe ins Leben gerufen als inklusives Ensemble. Psychisch und physisch beeinträchtigte Menschen treten also gemeinsam auf. Jüngst schon zum zweiten Mal unter der Regie von Leander Hausmann. Mit einer Inszenierung von Einer Flug übers Kuckucksnest hatte er sein Rambazamba-Debüt gegeben und nun hat er sich mit den Darstellerinnen und Darstellern auf die Suche nach dem Glück begeben. Läuft, mit Ausrufungszeichen. So heißt das neue Stück, das aber eigentlich keines ist, meint unser Theaterkritiker Michael Lages.
Das teure weiße Pulver, Modedroge, auch und gerade in Theaterkreisen, spielt eine herausragende Rolle an diesem wirren Abend. Und wer ganz böswillig sein wollte, könnte das Spektakel komplett für einen wüsten, rauschhaften Albtraum halten. Everybody must get stoned. Allerdings meinte Bob Dylan wohl eher eine archaische Steinigung, keine Koksorgie. Leander Hausmann kennt sich prima aus im eigenen Plattenschrank und Läuft setzt auch musikalisch auf furioses Durcheinander von Leonard Cohen und den Beatles bis zu DDR-Legenden wie der Gruppe Karussell. Klar ist auch, dass die Musikalien den Rambazamba-Zauber irgendwie am Laufen halten, aber für ein Stück reicht's halt nicht. Im ersten Teil und danach immer mal wieder nimmt Hausmann all das ins Visier, was ihm überhaupt nicht passt am zeitgenössischen Theater, vor allem die allgegenwärtigen Diskurse über dieses und jenes und mindestens den baldigen Weltuntergang. Zwei Regielegenden bringt er ins Spiel als Karikaturen im Rambazamba-Stil. Jonas Sippel ist gut erkennbar als Rainer Werner, also Fassbinder, und Sebastian Urbanski sieht aus wie Dieter, also Wedel. Sie sind zu Beginn mit einer Art Casting beschäftigt, wollen also einen Film besetzen, vermutlich sogar mehrere. Umgeben sind sie von allgegenwärtigem Wahnsinn, wie beim Kinodreh. Ein ewiger Kaffeeholer füllt die Becher an der blubbernden Maschine sogar im Handstand. Und die Frauen und Männer der Rambazamba-Crew sind ohnehin eine Versammlung aufregend schräger Vögel. Eine junge Darstellerin, Carla Sengteller, will was werden, erfüllt dafür jedes Klischee und driftet auch ohne Koks ab in Verschwörungstheorien.
Jetzt macht das alles Sinn. Jetzt macht das Sinn mit den Masken, mit Corona. Ja, das World Trade Center. Das ist alles geskriptet. Als sie mir gesagt haben, zieh dir eine Maske an, wenn du ins Einkaufszentrum gehst. Ich brauche keine Maske, ich habe ein Immunsystem.
Nachdem die politischen Theaterdiskurse fast schon abgehakt sind, kommt dann der Stargast zu Wort, Samuel Koch. Der junge Mann, der 2010 bei Wetten, dass den Horrorunfall hatte, der ihn gelähmt in den Rollstuhl zwang. Er wurde trotzdem Schauspieler, ist in Darmstadt engagiert und feierte immer wieder große Erfolge. Gegen Ende zeigen er und der Kaffeeholer vom Beginn, wie Koch außerhalb des Rollstuhls spielt. Einer fest hinter den anderen geschnallt, werden Kochs Gliedmaßen bewegt vom Partner hinter ihm und er wird zur Puppe seiner selbst. Unvergessen blieb, wie er so einst Kafkas Bericht für eine Akademie spielte. Hier nun präsentiert er sich und er wird präsentiert als Vorzeigerolli der Nation. Mit der Schauspielerin, die unbedingt was werden will, beginnt er eine kleine Liebesgeschichte voller Missverständnisse.
Warum können Sie nicht laufen?
Ja, weil ich nicht laufen kann. Ich kann nicht laufen, ich kann hüpfen.
Sie werden sich doch nicht über Rollstuhlfahrende lustig machen, oder?
Nein, ich mache mich nicht über Rollstuhlfahrer lustig. Ich kann wirklich nicht laufen, ich kann nur hüpfen.
Aber die Beziehung entwickelt sich sehr morbid mit dem schwarzgeflügelten Engel des Todes, der über beide wacht bis zum Ende. Ludwig Hirsch singt dazu vom großen schwarzen Vogel. Voll aufgekratzt verrückter und tief trauriger Details und Zitate steckt diese Show, aber mit zunehmender Dauer fehlt dann doch jede Spur von Struktur und roten Faden. Neben viel Musik hat Hausmann auch wieder gefilmt. Der Freund, Schauspieler und Regisseur Detlef Buck ist als überforderter Dealerjäger dabei. Zu Beginn schon flimmern Nachrichtensendungen wie weißes Rauschen und generell wird ganz viel Illusion beschworen. Aber wo lauert die fundamentale Idee dahinter? Vielleicht hier. Moritz Höhner aus der Gründerfamilie von Rambazamba hat als ulkiger Obergott immer alle Fäden in der Hand. Mit riesigem Zeigefinger aus Pappe wie mit dem Dreizack kann er Gewitter auslösen und die Welt zum Stillstand bringen. Prima. Das furiose Spektakel von und mit Rambazamba, Leander Hausmann und Samuel Koch strotzt zwar vor Spielwut, führt aber nirgendwo hin. Schade.
Das bedauert Michael Lages. Er sah für uns Läuft, die jüngste Arbeit von Leander Hausmann und dem Ensemble des Rambazamba-Theater in Berlin. Um Nazi-Raubkunst, die in New York versteigert wird, geht's jetzt in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Ja, 6 in der Zeit des Nationalsozialismus geraubte Werke des österreichischen Künstlers Egon Schiele kommen bei der Herbstauktion von Christie's unter den Hammer. Das ist eine Meldung nicht nur, weil der Schätzpreis für die Aquarelle bei je rund 2,4 Millionen Euro liegt, sondern die Kunstwerke waren erst vor kurzem an die Erben von Fritz Grünbaum zurückgegeben worden. Grünbaum war ein jüdischer Kabarettist und Kunstsammler, der 1941 im Konzentrationslager in Dachau starb. Die Familie hatte jahrelang um die Rückgabe aus dem Museum of Modern Art und der Morgan Library in New York und aus dem Kunstmuseum von Santa Barbara gekämpft. Schieles Kunst war zum großen Teil von den Nazis versteigert oder ins Ausland verkauft worden. Der Verein Werteinitiative, eine jüdisch-deutsche NGO, die gegen Diskriminierung und Antisemitismus kämpft, hat ein Positionspapier für einen Kunst- und Kulturbetrieb ohne Judenhass vorgelegt. Hintergrund ist auch der Skandal um antisemitische Kunst bei der letzten Documenta. Der Verein fordert unter anderem Handlungssicherheit bei Prüfverfahren, wenn es um die Vergabe öffentlicher Gelder für Kunst geht, und die Förderung von antisemitismuskritischer Arbeit im Kulturbetrieb. Diese Personalie erreichte uns wegen des Feiertags nur mit Verspätung. Isabel Pfeiffer-Pönsken ist die neue Geschäftsführerin der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung. Und das schon seit 1. Oktober. Die ehemalige Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen ist die erste und bislang einzige Frau an der Spitze der Stiftung. Laut einer Pressemitteilung freut sie sich darauf, deren Förderprogramme, Zitat, zeitgemäß und zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln. Möglicherweise eine erste Antwort auch darauf, dass die Münchner Institution vor 8 Monaten unter anderem wegen ihrer Vergabepraktiken stark in die Kritik geraten ist. In Frankreich wird ab dem Wochenende der Online-Versand von Büchern via Amazon um 3 Euro teurer. Mit der Maßnahme will die Regierung den traditionellen Buchhandel und unabhängige Buchhändler schützen, die im Schnitt 6 bis 7 Euro Portokosten haben. Die Regel gilt für Bestellungen unter 35 Euro. Eine französische Studie besagt, dass wegen der Erhöhung über die Hälfte der Kunden ihre Online-Buchkäufe reduzieren würde. Aber die Zustellgebühr trifft vor allem Kunden in Kleinstädten und ländlichen Gebieten, argumentiert Amazon und hat gegen die Maßnahme Berufung eingelegt.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Karin Fischer. Vielen Dank. Der Friedensnobelpreis für Narges Mohammadi, der Besuch des deutschen Bundespräsidenten in Washington und der EU-Gipfel in Granada, alles Themen gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Das war Kultur heute am Freitag mit Marja Elmenreich.